Hi, ich bin Katrin Franke und ich rede über alles, worüber wir nie gelernt haben zu reden. Sex, Energie und die Wahrheit, was echte Verbindung wirklich bedeutet. Denn ich habe es schmerzhaft am eigenen Körper erlebt, was passiert, wenn du dich von deiner Lust, deiner Wahrheit und deiner Energie abschneidest. Und ich durfte lernen, wie Heilung und Ekstase wieder durch dich fließen, wenn du beginnst, dich selbst zu verstehen. Und deshalb welcome to Soul Sex Rising, der Podcast für tiefe Verbindungen zu dir selbst und zu anderen. Für mehr Lust, mehr Wahrheit und Energie, die dich vibrieren lässt. Denn Intimität ist der Schlüssel und nicht das Tabu.
Welcome back zu einer neuen Folge und ich sitze hier heute mit dem lieben Franz, den ich die letzten Wochen intensiv kennenlernen durfte, hier auf Thailand, in Thailand auf Koh Phangan, als ein junger Mann, der wirklich sehr bewusst seine Emotionen zum Ausdruck bringt und ich finde das tatsächlich sehr, sehr bewundernswert und einfach so in den ganzen Gesprächen durfte ich aber auch kennenlernen oder herausfinden, dass es gar nicht immer so war und da tatsächlich auch ganz, ganz viele Storys hinter sind, wo ich mir gedacht habe, geil, ich will dich in meinem Podcast, weil ich glaube, dass du echt auch einige Storys hast und auch das Thema, was wir jetzt hier heute besprechen, sehr, sehr viele Menschen auch bewegt, inspiriert und auch zum Nachdenken anregt. Und schön, dass du da bist. Erstmal hi.
Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Und wir steigen einfach mal direkt rein ins Thema. Und zwar hatten wir ja vorher gesprochen, beziehungsweise hast du so ein paar Themenvorschläge auch gegeben, wo wir wirklich intensiv reingehen können. Und ich habe das so durchgelesen, war so, wow, wir können das alles kombinieren, weil es gehört irgendwie alles zusammen. Ich liebe das ja immer so rauszuzoomen. Und du hast erzählt, du hattest eine Pornosucht. Ja. Magst du einfach mal, ich hau das jetzt einfach mal raus und du darfst jetzt einfach mal erzählen. Wann war das? Wie war das? Wie hat sich das zum Ausdruck gebracht?
Boah, das ist scary. Ich habe schon sehr früh mich interessiert für Sexualität und das Ganze. Ich kann mich erinnern, dass ich mit so 11, 12 Jahren, ich bin immer in die Tankstelle bei uns im Dorf und habe mir die Bravo gekauft. Und die waren so, bist du nicht noch zu jung dafür, so mit 10, 11 Jahren? Und dann mit Freunden die so angeschaut und natürlich ja irgendwann mit Masturbation und so das Ganze. Und ich kann mich erinnern, ich habe so mit 13, 14, ich habe so alle Wikipedia-Artikel, die es irgendwie zu Sexualität oder so gab, durchgelesen, studiert, wie Geschlechtskörperteile, Organe, wie ist das, alles. Also ich habe mich immer sehr viel dafür interessiert. Und witzigerweise, oder eigentlich vielleicht traumatisierenderweise, habe ich meinen ersten Porno unfreiwillig gesehen.
Okay.
Und zwar war das in der Grundschule, 3., 4. Klasse. Wie alt ist man da? 8, 9, 10?
Ja, 19.
Und wir sind auf dem Weg heim und in unserem Grundschule war die Hauptschule daneben und deswegen sind wir in einen Bus nach Hause gefahren und vor mir, ich saß in der letzten Reihe mit Freunden, saß so ein Typ aus der Hauptschule und der hat so seinen Laptop ausgepackt und hat dann Porno lautstark im Bus angemacht mit Grundschülern. Der
Was?
Typ war obviously selber vielleicht 14, 15
ja.
Und hat dann Porno gemacht. Das heißt, ich habe mit 9 oder 10 Jahren das erste Mal unfreiwilligen Porno gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele Auswirkungen das hatte, aber es war jetzt nicht so geil. Und natürlich habe ich irgendwann, wahrscheinlich mit 13, 14 selbst angefangen, Pornos anzuschauen. Mhm. Aber das erste Mal, daran konnte ich mich gut erinnern, das war nicht schön, das war ganz, ganz weird.
Mich würde das mal, also wild, ja. Ganz spannend. Aber was hast du in dem Moment, also hast du es wirklich bewusst gesehen oder hast du auch, also ne, wenn der, wie kann ich mir das vorstellen, da ist jetzt jemand im Bus, der hat seinen Laptop ausgepackt, da läuft ein Porno, also du hast ja wahrscheinlich in dem Moment gar nicht verstanden, was das ist. Hast du da hingeschaut, was waren deine, kannst du dich noch erinnern, was das so für Gedanken auch in dir ausgelöst hat?
Ich glaube schon, dass ich es verstanden habe.
Ja.
Weil ich komme mich auch noch an eine Geschichte erinnern, dass ich wollte zu meinem besten Kumpel mit so dem schönsten Mädchen und dem Mädchen, wo sie am tollsten fand, auf die ich auch, die war so mein Grundschul-Crush, verkuppeln. Und dann habe ich irgendwann mal ein Bild gemalt mit männlichem Geschlechtsteil und seinem Namen drunter und weiblichen Geschlechtsteil und ihrem Namen drunter. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Und da habe ich sehr viel Anschluss bekommen vom Lehrer. Also ich wusste schon, was das ist und wie das funktioniert. Und der Typ, muss ich vorstellen, sitzt halt direkt vor mir, klappt das auf, volle Lautstärke. Und da schreit halt eine Frau und ein Mann und grunzen und stöhnen. Und es ist schon irgendwie verstörend. Also nicht nur irgendwie, es ist verstörend.
Ja, zumal die Pornos vor, ich sag mal, 20 Jahren, die waren ja auch noch ganz stumpf. Also ich meine,
ja,
oder?
Ja,
also ich kenne mich da jetzt gar
nicht. Ich würde sagen, heute gibt es Pornos viel mehr Vielfalt. Es gibt ja so Conscious Pornos oder von Frauen und so das Ganze, aber die ja, normale ist halt Pornhub, darf man das so sagen?
Ja.
Und das ist halt einfach so, ist auch einfach stumpf. So, dann am besten nur Stiefmutter, Stiefsohn und irgend so ein Schmarrn. Also, ist auch stumpf. Aber damals war auf jeden Fall irgendwie verstörend. Und es gibt ja auch genug Menschen, die sagen so, hey, ich habe meine Mutter gehört, wie sie Sex hatte mit meinem Vater. Und ich habe es gar nicht verstanden. So. Ich habe das immer wieder mit Klienten von mir oder so, wenn ich Gespräche habe, wo so, boah, meine Mutter hat dann so laut geschrien und hier. Und ich hatte so richtig Angst, war im Nebenzimmer. Und das kann verstörend sein für Kinder. Mhm. Deswegen finde ich auch Education.
Wenn man nicht drüber spricht, ne? Also ich finde gerade auch so im Family-Leben, also ich finde es ehrlich gesagt, also ich steige jetzt einfach mal kurz rein, weil ich finde, heutzutage bekommen Kinder viel mehr mit, wenn sich Eltern streiten, aber nicht, wenn sie sich lieben, also auch mal einen Kuss geben oder sich lieb haben oder so. Also es wird irgendwie immer, also gestritten wird sich ganz oft vor den Kindern, aber dann auch so Zuneigung zu zeigen, ist eher weniger. Das heißt, viele Kinder wachsen eher mit Streit auf und wenn dann aber beispielsweise die Mutter im Nebenzimmer anfängt zu schreien, dann wissen sie ja gar nicht, was das ist. Und wenn man da aber beispielsweise einfach auch offen mit den Kindern drüber spricht, dass man einfach sagt, hey, Mama, Papa haben sich lieb. Ja, oder man muss es ja gar nicht erklären, aber dass man einfach auch sagt, hey, das gehört auch dazu. Ich persönlich fände das total wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Weil du als Kind weißt ja dann nicht so, okay, streiten die jetzt wieder oder verletzt Papa, Mama. Und das Erste, was du als Kind machst, ist immer, ich bin schuld. Eltern streiten sich, ich bin schuld. Ich muss das jetzt irgendwie gerade biegen. Es ist meine Schuld, dass meine Eltern sich trennen. Mein Vater geht auf meine Mutter los, was auch immer. So. Und wenn du deinem Kind erklärst oder auch vorleben ist auch super wichtig, so, hier eine Umarmung, hier eine Aufmerksamkeit, hier ein Kuss oder so, hey, schau mal, wir machen Liebe und vielleicht wird es lauter oder was auch immer. Das finde ich voll, ich weiß nicht, wie ich es selbst machen werde, aber ich finde es voll, voll wichtig, auf jeden Fall viel kommunizieren, weil Kinder suchen sehr viel Schuld, Verantwortung auch wieder irgendwo, weil Schuld ist irgendwo Verantwortung bei sich, was sie gar nicht können.
Voll, da spielt aber ja schon wieder so viel Scham mit, ne? Dass Eltern im Prinzip Scham davor, keine Scham davor haben, sich zu streiten, aber Scham, Liebe vor ihren Kindern zu zeigen. Also ich sage, verstehe mich nicht falsch, es geht jetzt nicht darum, dass vor ihren Kindern miteinander schlafen, sondern es geht darum, auch mal Zuneigung, so hey, man gibt sich einen Kuss oder man nimmt sich in den Arm. Also ich weiß auch von Freundinnen und so, dass es eher eine Seltenheit war. Und ich finde es ja gar nicht, also ne, hinter geschlossenen Türen, bitte macht es und Kinder sind da, ja, aber dann redet drüber.
Ich glaube, weil unsere Gesellschaft oder unsere Eltern auch immer mehr, und wir sind ja auch so aufgewachsen, dass die einzige Form von Aufmerksamkeit, Nähe, im Englisch sagt man Affection, was ich ein schönes Wort finde, Sex ist. Also ich kenne Männer, die wirklich sagen, boah, ich will einfach die schönste Frau, ich will gar nicht mit der reden, vielleicht nicht mal küssen, ich will einfach Sex mit der haben und kommen. Und ich bin so, bist du dir sicher? Das dachte ich nämlich auch ganz lange und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht willst, sondern dass du wirkliche Intimität und Nähe willst und das natürlich emotionale Intimität ist, körperliche Intimität, intelligente Intimität, also da gehört so viel mehr dazu als nur, ja, ich will jetzt mal reinstecken und kommen und dann, oh, und dann habe ich so ein Post-Nut-Clarity, whatever und das ist, nee, ist Bullshit.
Ja, voll. Boah, spannend. Okay, also, back to your story. Yes. Also, das heißt, du hast dann Porno geschaut und dann hast du aber danach jetzt nicht wirklich was, also, es hat jetzt nicht viel mit dir gemacht, sondern deine Pornosucht fing dann später an. Also, wie kam das?
Also, ich habe keine Diagnose dafür, aber ich würde sagen, oder ich habe immer wieder mal so Tests gemacht und das ist schon nach meinem Empfinden, muss es verschiedene Dinge, eine Sucht ja immer erfüllen und eins davon ist, es beeinträchtigt deinen Alltag, du kannst es nicht kontrollieren, weniger Zeit mit Freunden oder Dingen, die dir Spaß machen würden oder weiterbringen. Und ich habe immer wieder so Phasen, und das ist das Beschämende dabei, weil ich würde nicht sagen, ich konnte nicht sagen, das würde ich gerne behaupten, ich schaue gar keine Pornos mehr. Mhm. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich Pornos schaue. Mhm. Und obviously Pornos schauen heißt auch dazu masturbieren. Mhm. Und das ist so, immer wieder so ein beschämendes, ekliges Gefühl, wobei es auch immer einfacher wird. Aber es ist einfach für mich ein Coping-Mechanismus und es gibt irgendeinen Trigger, ne? Und so fängt man an herauszufinden, welcher Trigger ist es. Zum Beispiel, oh, da fühle ich mich jetzt allein oder einsam oder abgelehnt. Und dann, oder vielleicht auch schöne Trigger mit, boah, da hatte ich eine nice Connection mit einer Frau und jetzt muss da irgendwie Druck oder hier oder was auch immer. Und dann ist es ein, okay, zweimal am Tag, eine Stunde und mehrmals und so lang bis Schmerzen, also wirklich dann wund halt so ungefähr. Und das ist das, was für mich diese Sucht ausmacht. Und das ist, ich habe gemerkt, das ist einfach irgendwo bestimmt auch eine Suchtverlagerung von einer früheren Weed-Sucht und sowas, also Gras. Okay. Und es hat einfach irgendwie, es war immer so eine Zuflucht, immer so isolieren. Ich habe so eine gewisse Nähe, aber es ist ja nur, du schaust auf den Bildschirm und hast gar keine Connection mit dir selbst. Es ist ja einfach nur ein
Bedürfnis erfüllen.
Schnell mal einen Kick holen.
Ja. Ja. Schnell mal so einen kleinen Dopamin-Kick.
Ja.
Ja, aber das ist auch da erstmal mega danke, dass du das hier teilst. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht einfach ist, ne, sowas laut auszusprechen. Aber erstens weiß ich, dass es ganz, ganz vielen auch so geht. Ne? Und ich glaube, allein schon dieser Punkt Awareness ist schon der erste Weg zur Besserung, dass man erkennt, hey, es muss auch keine diagnostizierte Sucht sein, aber wenn man einfach merkt, so hey, eigentlich würde ich mir eher wünschen, ich hätte eine Verbindung oder irgendetwas, aber ich sitze hier gerade vor einem Laptop und schaue mir irgendwelche wildfremden Leute an und das macht mich eigentlich langfristig gar nicht glücklich. Also so dieser Punkt, okay, ich mache etwas, kurz Spaß, danach tut es mir aber irgendwie nicht gut, oder ich habe Scham oder Schuld oder wie auch immer. Allein das ist ja schon etwas, was dich immer wieder auf eine niedrigere Frequenz hebt, wo das ist ja im Prinzip schon wie so eine Sucht, weil jeder weiß, wenn man raucht, rauchen ist auch nicht gut und trotzdem macht man es. Mhm. Ne? Also so wenn, also die Süchtigen. So, das heißt, ich glaube, in meinem Verständnis beginnt es eigentlich schon fast da, dass wenn du etwas tust, was eigentlich, wo du eigentlich weißt, es tut dir gar nicht gut oder du fühlst dich danach schlecht. In dem Moment gut, danach schlecht, ist es ja irgendwo schon etwas, was dich irgendwo limitiert, oder?
Auf jeden Fall. Und ich finde halt das Wichtige, dann mit der Scham und was da alles da ist, zu arbeiten und dann zu sagen, hey, okay, was habe ich denn davon? Oder warum mache ich das? Und da kommen so krasse Sachen raus, auch wenn ich jetzt mit mir selbst da reingehe oder mit Klienten. Also es ist so dieses, nicht dann zu sagen, das ist falsch und das muss jetzt ändern und niedrige Frequenz, das ist für mich nicht die Lösung, weil das ist einfach nur beschämend.
Ja, voll.
So, und es ist ja schon innerlich beschämend, weil in mir ja auch diese Stimmen sind, aber äußerlich beschämend werden, wenn die Gesellschaft sagt, boah, das ist falsch oder jetzt eine Partnerin, wenn du hast oder so, ist ja noch schlimmer. Und für mich ist es dieses, okay, da ist es. Ich sage nicht, du sollst es machen, ich sage nicht, du sollst es nicht machen, sondern wie fühlt sich das an, was gibt dir das, was passiert da in deinem Körper, welche Reaktion und das zum Ausdruck zu bringen, das finde ich so wichtig, weil ich schaue mein halbes Leben lang schon Pornos und masturbiere dazu und meine Sexualität und all unsere Sexualität ist so dadurch geprägt. Mhm. Und erst, und vielleicht um da wieder auf die Story zu kommen, erst vor fünf Jahren wahrscheinlich, hat sich das verändert. Und das war, ich habe NoFap ausprobiert mit Freunden. Ja, NoFap ist dieses, einen gewissen Zeitraum gar kein Ejakulieren.
Ah, okay.
Oder ich glaube, gar kein Master. Es gibt verschiedene Richtungen und da gibt es immer sehr viel, dass Männer sagen, boah, ja, ich habe 3 Monate NoFap oder ein Jahr und seitdem mein Business und ich fühle mich so viel besserer Schlaf und besser hier und erfüllt und Lebensfreude, was halt wissenschaftlich nie wirklich so erwiesen ist. Mhm. Es kann aber Sinn machen, um einfach so ein bisschen, ich sag mal, Entzug zu machen oder zu merken, ah, okay, was fehlt mir eigentlich? Und ich wollte es damals machen, das war super hart. Ich hatte keine Partner und sonst was, es war Covid-Lockdown und ich habe das mit Freunden, haben wir uns gemeinsam da accountable gehalten. Und das war nicht der verändernde Punkt für mich, sondern der verändernde Punkt für mich war, dass ich dann einen Sexualworkshop von einem jetzigen Freund mitgemacht habe und mich danach das erste Mal wieder befriedigt habe. Und ich habe an dem Tag, ich bin am nächsten Tag aufgewacht im Bett und war so richtig horny und habe dann das erste Mal Sex mit mir selbst gehabt. Es war richtig, wische, wie als hättest du mit einem Partner, einer Partnerin so mich selbst berühren und verführen und hier und nicht nur immer, boah, Geschlechtsteil und was auch immer, so richtig genossen, so richtig geil rein und so. Das war der schönste Sex mit mir selbst, den ich bis dahin erfahren habe. So. Und es war so, boah, und ich habe danach erst mal meinen besten Freund angerufen und ihm erzählt, boah, das war so krass, Alter, und oh mein Gott, das gibt's und das funktioniert so, hä, ich check das gar nicht. Und machen alle Frauen das, weil Frauen schauen ja weniger Pornos und die haben das ja voll verstanden und ja, die Männer müssen das erfahren und ja.
Geil, da kommen wir gerade direkt zu zwei Dingen, weil auf der einen Seite, ich finde es so krass,
dass du, also krass im Sinne von, dass ich das sehr, sehr selten bis nie höre, dass Männer in Männerfreundschaften einfach auch so offen mit sich sind, dass sie einfach sagen, hier, du rufst deinen Freund an und erzählst ihm, ey, ich hatte gerade Sex mit mir selbst. Und das ist irgendwie, also ich würde sagen, das ist dann schon eher vielleicht unter Frauen, wobei ich jetzt auch nicht vielleicht ist da auch einfach so eine Scham. Ich glaube, ich würde jetzt nicht meine Freundin anrufen und sagen, ich hatte gerade Sex mit mir selbst. Vielleicht schon. Aber Frauen sind da irgendwie einfacher. Aber ich finde es so geil bei Männern. Ich finde es gerade so bewundernswert, weil warum ist da ein Unterschied zwischen Frauen und Männern? Und ich finde da so dieser offene Umgang und dieses, ey, du hast eine geile Erfahrung, das ist ja genauso, wie ich dich kennengelernt habe hier. Ne? Also dieses, ey, du fühlst was und du lässt es raus. Also das ist so, no shame in the game. Du bist einfach, du erzählst, das zeichnet dich ja aus. Und ich glaube, das macht dich auch so erfolgreich, weil du, weil das ja genau auch dein Weg ist. Und wir uns so oft ja limitieren aus Angst und Scham, das Falsche zu sagen. Ich rede ja von mir selbst, also ne, du hast mich jetzt auch kennengelernt. Das ist wirklich so, wie oft ich auch einfach so, Gott, ja, was denken mir jetzt die anderen? Ne? Ich meine, ich habe das schon sehr gut aufgelöst, aber es ist halt immer noch da. Und deshalb finde ich das zum Beispiel voll cool. Also das war jetzt einfach nur so ein, jetzt hier einfach mal hier ein kleines Kompliment in deiner Story.
Deswegen ist ja auch das so, was Menschen zu mir sagen, hey, du bist so unverschämt, und deswegen ist das auch das, was ich tue.
Ja,
weil ich will, dass Menschen unverschämt leben können. Ja. So. Und da gehört auch Männer, dass sie entweder lernen, mit sich selbst Sex zu haben oder auch drüber zu reden oder allgemein Sex zu entschämen. Weil hier im Haus haben wir ein sehr unverschämtes Umfeld und reden viel, aber wir haben ja gemerkt, dass wir selbst bei den Themen dann immer sehr vage und grob bleiben und werden. Und das halt so, nein, man muss nicht immer tief rein, so, aber das auch mal machen zu können.
Ja, voll. Ja, das stimmt. Das ist echt, echt spannend. Und das Zweite war tatsächlich, das, was du so beschreibst, ne, so dieser Sex mit sich selbst anpacken. So, und das ist tatsächlich auch voll spannend, weil du hast es schon angeschnitten. Ich glaube, bei vielen Frauen gehört das schon fast dazu. Also wir Frauen sind ja sehr, sehr kontextbezogen auch, was Sex angeht. Ne? Also gerade auch, ich glaube, Frauen... Nicht alle, aber ich wirklich so, wenn es wirklich so um den Real Pleasure geht, wir haben ja hier zum Beispiel auch über die spicy Bücher gesprochen, ne? Das ist, glaube ich, so bei uns Frauen ganz viel so mit Fantasie verbunden. Also diese ganzen, spicy Romane, die habe ich letztes Jahr wirklich gesuchtet. Oder auch Fantasy, so, ne? So diese Hörbücher. Und ich glaube, dass dann automatisch, dass man auch sich jetzt nicht direkt einfach, hey, man liest es jetzt und man packt sich direkt an, sondern es ist halt wirklich so, es baut sich so auf. Yes. Ne? So so eine Wave. Ja. Und ich finde, das ist auch, ich finde, ein Orgasmus ist auch wirklich, es sind Orgasmic Waves, die wirklich so sich leicht aufbauen, immer höher werden. Und dann ist halt, also der eigentliche Peak ist voll schön, wenn er da ist. Hm. Aber wenn man schon vorher diese Orgasmic Waves halt spürt, dann ist es, also...
Es ist manchmal gar nicht mehr so wichtig.
Ja, genau. Und das ist, würdest du behaupten oder für dich nicht behaupten, sondern dass das auch so eine Erfahrung von dir war, dass dieses erste Mal sich wirklich so richtig wahrnehmen und so Sex mit dir selbst auch deinen Orgasmus in der Hinsicht verändert hat?
Auf jeden Fall. Es hat meine ganze Sexualität verändert, weil ich nicht mehr so, wie wir Männer sozialisiert werden, so dieses, okay, jetzt schnell zum Punkt kommen, evolutionstechnisch gesehen, so, ja, da ist Gefahr, schnell kommen und dann können die laufen oder kämpfen, so ungefähr. So. Sondern wirklich dieses, boah, ich kann alles drumherum schon genießen, es ist ein Spiel mit mir selbst, es hat meine Sexualität mit meiner nächsten Partnerin oder Partnerin, hat es so auf ein anderes Level gebracht, da war nicht mehr Angst, da war einfach nur Freude und Pleasure und kommunizieren und lachen und was auch immer und mit mir selbst auch. Und klar schaue ich immer nur Pornos, aber ich habe auf einmal eine Sexualität und nicht nur ein
Voll.
Und deswegen, Frauen werden ja gar nicht damit sozialisiert, so Pornos, klar, es gibt immer mehr Frauen und hier, aber das finde ich auch das Schöne, weil es gibt irgendwie da mehr Ebenen dazu, als nur dieses, okay, ich hole mir einen runter oder nur Self-Pleasure oder nur, weil Männer haben schon gar keine Fantasie mehr. Es gibt nur Pornos. Ah, den, ich kann mich wirklich an einen Porno erinnern, den ich vor 10 Jahren gesehen habe.
Okay, was
ich kann mich nur daran erinnern. Ja, dieses Fake Taxi mit einer britischen Frau mit gemachten Brüsten und einem blauen Kleid, die jetzt von, ich habe leider auch ein überdurchschnittlich gutes Gedächtnis, die dann so tut, als würde sie gerade Mittagspause haben und auf einmal haben die halt Sex in dem britischen Taxi und so ein Scheiß. Ich komme mich wahrscheinlich noch an mehr erinnern, wenn ich will. Ich komme mich aber auch an ziemlich oder an sehr viel von sexuellen Aktivitäten in meinem Leben erinnern. Also ich habe einfach ein sehr gutes Gedächtnis, wo es Fluch und Segen ist. Mhm. Und deswegen sage ich so, Fantasie ist sowas, was trainiert werden darf. Mhm. Und ich finde das geil, so Self-Pleasure oder Pleasure an sich mit Fantasie. Ne, deswegen gibt es ja Roleplay und BDSM und unsere ganzen Kinks. Mhm. Und gleichzeitig noch wichtiger vielleicht ist Pleasure oder Self-Pleasure nur durch Awareness, durch Bewusstsein, durch Touch, durch so. Und das ist das, was ich, glaube ich, noch geiler finde als Fantasy und wie die Hörspiele und Smut und Romance oder sogar Dark Romance und wie sie alle heißen, super wichtig. Aber noch mehr durch dieses Dasein. Immer wenn ich das mit mir selbst hatte oder mit einer Partnerin da sein und dann darf auch mal irgendwie, oh, das ist gerade so Energie, ich will gerade reinbeißen oder so. Und dann auch wieder dieses Softening und schnell, das ist es doch. So. Da brauche ich keine Fantasie, sondern Real Life ist so.
Ich finde es voll spannend, dass du es sagst, weil ich kann mir halt einfach vorstellen, dass diese Erfahrung mit dir selbst, es beginnt ja immer bei uns. Und wenn wir aufwachsen und denken, hey, es geht einfach nur um einen schnellen Schuss und ne, Hauptsache kommen, und dann haben wir auch das Gefühl, es geht auch bei uns zum Gegenüber so. Also sprich, wir wollen jetzt einfach unser Gegenüber schnell zum Kommen bringen. Ne? Und
wenn es nicht klappt, dann ist ganz, ganz schlimm.
Dann ist ganz schlimm und gleichzeitig ist es aber halt auch so, da ist ja auch gar keine wirkliche Verbindung. Da ist, ne, also ja, ich auch wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn ich so früher auch Sex hatte, ja, es ging einfach darum, dann auch zu kommen. Ich meine, ich hatte auch immer sehr schönen Sex, aber jetzt auch mit so einer Erfahrung, oder wenn man sich selbst auch, wenn man selbst auch weiß, hey, wie kann ich mir Pleasure geben, was ist mir wichtig, dann mache ich es ja bei meinem Gegenüber auch. Und dann ist mir das auch wichtig, dass mein Gegenüber Spaß hat, dass er wirklich so genießt, so Zeit lassen, ne? So dieses ganze Drumherum und diese eigentliche Penetration ist ja letztendlich nur das Schlusslicht. Also ich finde wirklich so, das ganze Vorspiel ist ja tatsächlich dann auch das, was so das Ganze aufbaut und so besonders macht. Und dadurch, ich kann es mega, mega verstehen, dass dadurch dein Sexleben sich einfach komplett verändert hat.
Allein, dass es schon Vorspiel heißt, weißt du? So Sex ist immer nur Penetration. Ah, mit hattet ihr Sex? Nee, wir haben nur das und das. Oder ja, mit wie vielen Menschen hattest du Sex? Ja, also mit Penetration. Weißt du, so klar, wir unterscheiden mehr, aber es ist halt leider so dieses Ding.
Ja.
Und das ist halt, da finde ich auch so Tantra oder so, so geil, weil das so vielen Menschen hilft, um mir auch so zu merken, darum geht es gar nicht, das braucht es gar nicht. Ja, das kann schön sein, das kann geil sein, aber was ist, wenn du jetzt mit jemandem eine nice Connection hast und nicht Penetration oder eine nice Connection und nicht gleich rausholen oder sowas?
Ja, voll.
Also?
Voll. Spannend. Okay, also ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, du hast ja im Prinzip gesagt, dass du jetzt seit, ich würde jetzt sagen, so 15 Jahren ne, Pornos schaust. Wie hat sich das auf deine Beziehung ausgewirkt? Also, du hast ja einige langjährige Beziehungen.
Immer wieder.
Genau. Und wussten die das? Wie war das in der Beziehung? Also, wie war die Dynamik damit? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es halt für den einen oder anderen, die eine oder andere Beziehung kann das total belebend sein, ne, wenn man das gemeinsam macht. Für die anderen ist es dann eher so, ey, was machst du da? Ich fühl schon fast Betrug. So, oder?
Ja. Boah, ich glaube, entweder, und das hat sich ja über die Jahre verändert, so in meiner längsten Beziehung damals, so 2018 bis Mitte, Ende 2020, war das nie so Thema.
Mhm.
Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich wollte mal zusammen anschauen oder so, aber sie war nicht offen. Vielleicht haben wir es auch mal gemacht. Aber es war allein die Scham schon, das anzusprechen, weil ich schäme mich ja dafür, dass meine Sexualität so aussieht, dass ich das brauche, dass ich das mache, dass ich, weißt du, so, da ist irgendein Ding und dann und so. Das ist ja, ich bin ja eklig und dann mag sie mich nicht und dann hier und so. Und wir hatten richtig schönen, geilen Sex, auch wenn der ganz anders ist als jetzt. Und das war gar nicht Thema, darüber sprechen und sowas. Und ich glaube, ich habe in meinen Beziehungen immer weniger Pornos konsumiert als Single, wenn wir auch wenn wir Sex hatten, regelmäßig und viel. Aber auch dann immer wieder, wenn ich mich getrennt von meiner Partnerin gefühlt habe, in Streit, wenn irgendwie eine Form, dann habe ich mich isoliert und war so, okay, ja, dann muss ich ja wieder bei mir selbst anfangen. So. Und es war einfacher, als Gefühle zu fühlen, weil Pornos oder so ist ja immer dieses, okay, da ist gerade ein Gefühl, was ich nicht fühlen kann, also gehe ich zu meiner Überlebensstrategie, zu meiner Kompensationsmechanik, zu irgendwas, was mir hilft, das nicht fühlen zu müssen. Mhm. Ich lenke mich davon ab, weil es nicht sicher ist, das zu fühlen. Und der Höhepunkt in einer meiner Beziehungen war dann, dass wir am Anfang richtig nice Sex hatten und richtig schön und sie aber dann irgendwann eine Krankheit entwickelt hat namens Endometriose, die einfach, also die kennt praktisch keiner, der es nicht hat oder jemanden kennt. Eine Frau kennt, die das hat, aber das ist so ungefähr das Schlimmste, was es geben kann, weil es auch unentdeckt bleibt. Und ich werde es jetzt nicht gut erklären, deswegen spare me. Aber es ist im Endeffekt, bilden sich erstmal in der Gebärmutter so Herde, Endometrioseherde, die aber auch die Gebärmutter angreifen und die halt Schmerzen verursachen. Entweder nur, wenn die Frau ihre Tage hat oder die ganze Zeit. Und es kann halt alles angreifen. Es kann Lunge, Darm, was habe ich schon gesehen, Leber, so dass teilweise ganze Organe, halbe Organe entfernt werden müssen. Es macht die Frau unfruchtbar. Es ist nicht heilbar, weil du kannst einfach operiert werden und die kommen immer wieder zurück. Und es ist so schlimm. Mittlerweile auf psychosomatischer Sicht konnte ich mir das so ein bisschen nachvollziehen und erklären, aber es ist einfach eine crazy Krankheit. Es ist ganz, ganz schlimm und niemand kennt es.
Ich hake da ganz kurz ein, weil ich weiß, dass beispielsweise auch ganz viele Frauen meiner Podcast, die haben Endometriose. Also Endometriose ist tatsächlich, ich glaube, Männer bekommen das gar nicht so krass mit, aber die letzten, ich glaube, letzten 5 bis 10 Jahre ist eine ganze Bewegung. Also Endometriose ist tatsächlich schon sehr, sehr präsent mittlerweile, weil es einfach so viele Frauen haben. Mhm. Da, also was natürlich immer der Fall ist, und das, da erzähle ich ja auch immer drüber, dass man oft halt bei Ärzten auch irgendwie falsch behandelt wird oder es wird einfach runtergespielt etc. Es gibt mittlerweile auch, beziehungsweise habe ich das auch schon selbst miterlebt, dass eben viele auch über, hey, wie gehe ich mit meinem Körper um, Nahrungsergänzungsmittel etc., das sehr, sehr gut eindämmen können, auch ne, mal Operationen oder so. Aber es ist tatsächlich, es tritt ganz oft auf, also ne, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber einfach nur, dass hier auch die Community einfach Bescheid weiß. Also klar, Endometriose, ich glaube, das kennt gerade von den Frauen fast mittlerweile jeder, ne, weil es einfach, weil mittlerweile zum Glück das Ganze so thematisiert wird. Aber, und das ist halt auch das Thema, und deshalb wollte ich das eben sagen, ich bin halt immer so ein, oder ich bin immer vorsichtig mit Angst vor etwas kreieren. Also weil ich das selbst hatte. Ne? Also ich hatte selbst auch Themen, wenn man auf einmal denkt, boah, ich habe jetzt auf einmal voll viel Schmerzen, dass ich dann auf einmal da reingehe und mir Gedanken mache, oh Gott, dann habe ich das. Und dein Kopf kann Krankheiten kreieren. Ja. Ne? Und deshalb war mir das einfach wichtig. Also ja, es ist da, es ist schlimm. Es ist sehr, sehr schlimm. Und es ist ja auch, und da kommst du ja jetzt drauf zu sprechen, deshalb wollte ich nicht unterbrechen, aber es beeinträchtigt ja nicht nur die Frau, sondern es beeinträchtigt die ganze Beziehung.
Wahrscheinlich Generationen, würde ich behaupten. Das ist für mich transgenerational irgendwo. Auch wenn es vielleicht nur bei der einen Frau auftaucht, aber ich bin mir sicher, dass davor, oder ich weiß es anhand von eigener Erfahrung, von meinen Beziehungen, von Klienten, von sonst was. Und ja, meine damalige Freundin, Partnerin hat halt das irgendwann entwickelt und das war sehr, sehr hart für sie, weil sie so, warum war es bei meinen vorherigen Freunden, die alle Arschlöcher waren, nicht so und jetzt mit dir, wo es endlich mal schön ist und so, dann auf einmal ist es und es geht nicht mehr und wir konnten einfach keinen schmerzfreien Sex mehr haben. Einmal hat es, glaube ich, nur geklappt, als wir stundenlang gesprochen haben und ich war damals nur sehr unbewusst gar nicht gecheckt und war halt also in meiner Trigger-Dynamik und dem Ganzen. Und irgendwann war es war halt immer ein so, ich wollte, aber wusste, dass ich habe mich so abgelehnt gefühlt, war schon, dann war halt so, ja zum Geburtstag mal da so oder da irgendwas, so richtig, oh, richtig scheiße. Und für sie war es halt dieses, ja, ich möchte schon irgendwie, aber ich kann nicht und ich schäme mich dafür und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich so, ja, ich möchte auch und ich fühle mich zu viel, weil sie kann ja nicht und jetzt bin ich falsch. Und wir beide dachten einfach nur, wir sind falsch, aber konnten auch nicht drüber reden. Es war ganz, ganz schlimm. Und der Höhepunkt war, als sie irgendwann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, dann hol dir das doch woanders. Und das war, als hätte mir jemand mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht gehauen.
Was hast du dabei gedacht?
Ich war so, nein, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, auf gar keinen Fall, hier und da und so, weil ne, ich bin ja monogam sozialisiert und hier das Ganze und ich möchte ja das mit ihr teilen. So, ich möchte das so und gleichzeitig fühle ich mich ja so falsch oder so. Und dann wäre ich ja noch mehr falsch, wenn ich das jetzt mit einer anderen suchen würde, dann wäre ich ja ein betrügender Wichser oder weißt du, so. Das war so ganz, ganz, das war überhaupt nicht möglich, nicht mal die Frage. So viel Scham war auf mir. Und ja.
Ich finde es gerade ganz spannend, ich würde da gerne tiefer reingehen, weil ich hatte in einer der letzten Folgen von meiner Geschichte erzählt. Ich hatte ja Vaginismus und Vulvodynie. Das heißt, ich hatte eben in meiner ersten Beziehung auch den Fall, dass ich keinen Sex haben konnte und ich dann wahrscheinlich ähnlich wie deine Freundin, da kommt einher, ey, du bist wertlos, du kannst deinem Freund nicht geben, was er will, du bist nicht gut genug, bist nicht, ne, also dein Freund will was, aber du kannst es nicht geben und diese ganzen Zweifel, also ich kann mich gerade sehr, sehr, sehr gut in deine Ex-Partnerin eben reinversetzen. Und gleichzeitig finde ich es gerade in dem Fall auch so schön, mal die Gegenseite zu hören, weil ich mit meinem damaligen Freund eben auch nicht viel drüber sprechen konnte. Ich weiß, dass ich ihm das damals tatsächlich auch gesagt habe. Irgendwann ab einem Punkt habe ich auch gesagt, ey, ich liebe dich, aber wenn du es dir woanders holen willst, dann ich stehe dir nicht im Weg. Deshalb ist es gerade, boah, das ist wirklich, also das hat gerade schon echt gesessen, weil ich mich daran erinnert habe. Und das ist echt krass, was das halt, ich habe da nämlich auch jetzt vor kurzem eine spannende Zahl gesehen. Und zwar, in einer Beziehung, wenn Sex gut läuft, macht er 10% einer guten Beziehung aus. Mhm. Also wenn das Sexleben da ist in einer Beziehung, das richtig geil ist, 10% der Beziehung. Wenn kein Sex da ist oder der Sex schlecht ist, macht es 90% der Beziehung aus. Mhm. Ja. Das heißt, ne, also Sex an sich in einer geilen Beziehung ist einfach ein geiles Add-on. Aber wenn Sex nicht gelebt werden kann, nicht so gelebt werden, wie man möchte, oder wenn es einfach im Weg steht, dann ist da so viel Scham, Schmerz, Misskommunikation, Selbstzweifel und all das, dass es alles überschattet. Und man dann natürlich auch, dann entwickeln sich vielleicht sogar auch Bindungsmuster wie anxious, avoiding oder wie auch immer. Also es ist ja ganz, ganz viele, viele Themen. Deshalb, ich finde es gerade so spannend. Das ist wie, das könnte jetzt heilsam sein, weil du konntest nicht mit deiner...
Ich habe Tränen in den Augen. Ich bin seit 1-2 Minuten sehr emotional. Ich war so, okay, shit. Das ist wie, als würde ich gerade so ein bisschen mit meiner
Genau, richtig. Reden. Und ich als würde ich mit meinem damaligen Partner sprechen. Ich finde das gerade, also ich meine, es sind zwar andere Krankheitsbilder, aber es ist halt beides Schmerz und es macht Sex schwierig. Also ich kenne auch da, ich habe einige Freunde, die tatsächlich Endometriose haben und es gibt da eben Abstufungen. Also es gibt welche, die haben es schwach und da merken sie es beispielsweise nur bei der Periode, dass es einfach echt schmerzhaft ist. Und dann gibt es aber eben auch die wirklich dann auch, wo das dann diese Gebärmutterherde sozusagen streuen und das einfach wirklich unmöglich macht. Und auch da, ne, es ist halt immer auch so, je mehr wir Angst davor haben, dass was falsch ist, je mehr wir uns nicht gesehen fühlen, auch von Ärzten, je weniger da auch wirklich wir uns sicher fühlen, desto schlimmer wird die Krankheit, weil es dann immer auch, ne, diese Psychosomatik da reinfließt. Und dann dieses Nicht-Sprechen mit dem Partner darüber, der innere Druck, der dann entsteht, dieses, ey, ich muss aber jetzt und ich kann nicht und ich will und in meinem Körper stimmt irgendwas nicht, ich habe Angst, dass irgendwas, und werde ich irgendwann Kinder kriegen können. Also diese ganzen Themen, die ja da sind, auch, ne, auch da mit den Ärzten, also ich glaube, Endometriose, ich glaube, jede Frau, die das jetzt hier hört, die dürfte das super gerne mal teilen, mussten sich den Satz anhören, ja, wie alt sind sie, wollen sie Kinder? Egal, welches Alter du hast. Ich habe eine Freundin, die ist mit 21, hat die Endometriose-Diagnose bekommen, so, ja, wollen sie Kinder haben? Weil wenn ja, dann sollten sie es jetzt machen, ansonsten würden wir dann halt die Gebärmutter rausnehmen. Und ich habe gesagt, Alter, wie unempathisch kann man bitte sein? Wie, also wirklich, da denke ich mir immer so, Alter, Links-Rechts-Schelle, die sind halt alles die inkompetenten, emotional so unempathischen Ärzte.
Und ich würde gerne sagen, dass das dann nur die Männer sind, aber ich habe auch schon von Frauen Ärztinnen gehört.
Ja, ja, voll. Ich hatte tatsächlich auch ganz, also mit die schlimmste Erfahrung, also nee, zwei, ich hatte einen Mann, sehr schlimme Erfahrung, aber mit einer der demütigsten Erfahrungen meines ganzen Lebens war mit einer Frau. Wirklich, wenn ich da heute noch zu, ich habe so Wut gegen diese Frau.
Ich würde gerne darauf einsteigen, einmal mit Kinderwunsch
und
mit Nebendiagnose, Psychosomatik oder Ding. Weil das, glaube ich, auch für meine, wie du hast es gerade gesagt, und auch für meine damalige Freundin, bin mit ihr den Leidensweg irgendwo mitgegangen. Sie war dann sogar in einer speziellen Klinik. Wir sind da in der Früh hin. Sie wurde da minimalinvasiv operiert. Ne? Hier, das und so. Sie haben das entfernt, sogar mehr als sie dachten. Und danach kommen sie her und sagen, ja, das kann wiederkommen. So, die ist völlig am Arsch, ne? Vollnarkose, sonst was, keine Ahnung. Ich habe mir da Mühe gegeben und das war halt einfach, die Frau war fertig. Und dann sagen die ihr anno, ja, Nebendiagnose, Psychosomatik. Und das ist ja nicht so, als hätte sie das erste Mal gehört, sondern das war davor schon von Psychologen, von Frauenärzten, von Frauenärztinnen und was auch immer. So dieses, ja, sie sind halt depressiv oder es liegt halt da und sonst was. So, mittlerweile mit meiner Erfahrung, mit meiner Arbeit, die ich mache, verstehe ich Psychosomatik, aber das ist halt einfach nur fucking beschämend, wenn du einer Frau sagst, ey, wir finden keinen Grund dafür, weil unsere Wissenschaft, unsere Medizin ist so toll und so schlau, aber ja, sobald wir nichts finden, ja, liegt halt an ihrer Psychosomatik.
Ich würde da gerne darauf einsteigen, weil ich verstehe voll den Schmerz und ich hatte den ja auch. Also ne, wenn du spürst, da ist körperlich etwas in deinem, also da stimmt was körperlich nicht, du hast Schmerzen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass jede Krankheit einen psychosomatischen Ursprung hat. Das stimmt. Das kann man aber nicht jemandem sagen, der gerade Angst hat, dass irgendetwas nicht stimmt und dann einfach nur sagen, naja, Psychosomatik. Also und dann auch nicht mal weiter erklären.
Die haben
also
ja gar keinen Plan von Psychosomatik.
Richtig, und die lassen einen dann ja, die hauen das raus und lassen einen dann einfach so damit stehen und du denkst einfach so, das heißt, ich bilde mir das gerade ein.
Genau.
Also, ja. Oder beziehungsweise nicht nur ich bilde mir das ein, sondern ich habe mir das gerade selbst kreiert, aber ich will das doch gar nicht. Warum sollte ich mir das selbst kreiert haben? Das ist doch total... Und dieses alleingelassen fühlen, das ist der größte Schritt. Also ich persönlich arbeite ja gerne, also ich habe da auch, arbeite mit einem Buch, wo eben wirklich jede Symptomatik, habe ich mit dir schon erzählt, dass jede Symptomatik eben mental, emotional und physisch eben erklärt wird. Und ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ich würde es wahrscheinlich mal raussuchen, und dann auch irgendwie verlinken in den Shownotes für euch, was bei Endometriose ist. Weil ich finde es ganz spannend. Also ich persönlich weiß es nicht genau, weil ich eben diese Krankheit nicht habe. Mhm. Aber wer da im Prinzip wirklich mal reingeht und sich hinterfragt, weil es hat schon auch gerade in der Psychosomatik, man kann nicht einfach sagen, also es hat einen psychosomatischen Grund und dann bist du damit alleingelassen, sondern man darf auch daran schauen, okay, was ist es denn an Psychosomatik? Also woher kommt es? Und da kann man tatsächlich auf sehr, sehr geiler, tiefer Ebene kann man wirklich schauen, okay, welche Mechanismen greifen hier gerade? Wovor habe ich eigentlich rausgezoomt wirklich Angst? Und dass man da im Prinzip wirklich auch diesen Weg der Heilung geht, ne? Weil es ist immer eine Kombi aus, okay, ich gebe meinem Körper, also physisch, was er braucht und gleichzeitig arbeite ich aber eben auch mental. Also das liebe ich voll und da bin ich ein riesengroßer Fan. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber da kurz zur Psychosomatik. Du wolltest aber noch was anderes sagen, Kinderwunsch.
Also ich würde gerne zu der Machtlosigkeit, zu dem Gefühl, was du sagen willst, aber ich würde auch gerne zu, ich hatte gerade ein paar Impulse, was das sein kann, woher Endometriose kommt.
Ja.
Und zum Beispiel, es ist für mich oft was Transgenerationales, also von Mutter, Vater schon. Ich habe selbst schon in erfahren, also mit Klientinnen, dass die Oma mit einem Mann zwangsverheiratet wurde und mit dem 5, 6 Kinder hatte, mit dem sie gar keine Kinder will. Weil man muss ja so sehen, Endometriose hilft der Gebärmutter nicht mehr zu funktionieren. Was macht die Gebärmutter? Die Gebärmutter schenkt Leben. Sie bringt Leben zur Welt. Das heißt, wenn es nicht sicher ist, wenn es gefährlich ist, dass das Leben entsteht, dass da Missbrauch, ne, weil früher, also die Beziehungen von unseren Großeltern und Urgroßeltern, da ist bestimmt Missbrauch passiert. Und da gab es ja auch, Sex war immer gleich, okay, Verantwortung für ein Kind ein Leben lang und Geld und Krieg und ne, das war alles so. Und wenn das nicht sicher ist und Missbrauch passiert, vielleicht auch, früher gab es auch im Kindesalter, gerade ne, noch mehr wahrscheinlich, dann sagt halt die Gebärmutter im Endeffekt irgendwann so, ah okay, ich mach zu, ich beende meine Funktion, also wie Asthma bei Lunge so ungefähr, es ist nicht sicher in Kontakt zu sein und das ist ganz, ganz gefährlich, ich stoppe das jetzt und das benennen wir dann als Krankheit. Und das kann über Generationen sein, dass die Großmutter mit einem Mann zusammen war und irgendwie dort Kinder bekommen hat, sonst was, dass der Vater ganz, ganz schlimm war, vielleicht, wenn man dieses Wort jetzt nutzen will, narzisstische Züge, ne? Oder was auch immer und sehr unsichere Bindung und dann bei der Tochter irgendwann, die auch natürlich dieses Trauma abbekommen hat, diese Bindungsdynamiken, diesen ganzen Scheiß und dann irgendwann das passiert, dass da diese Krankheit wirklich entsteht. Mhm. Und das habe ich schon so oft in meinen Beziehungen, mit Klientinnen, mit sonst was in Trainings mitbekommen, wo Frauen das geteilt haben, dass das so entsteht und so funktioniert Psychosomatik für mich. Mhm. Nicht mit dem, du bist falsch und ja, wir wissen es auch nicht und sei mal allein mit deiner Ohnmacht und Machtlosigkeit. Nee, dein Körper ist so intelligent, dass es sagt, hey, das ist nicht sicher, ich verändere das jetzt, damit das wieder sicher ist und wir sehen das dann von außen und die Wissenschaft und Medizin sagt, ja, das ist eine Krankheit und wir haben keine Erklärung dafür, ja, das ist ja Psychosomatik. bist du da aufgeschmissen.
Ja, spannend, ja, ich habe tatsächlich, also spannend, was du erzählst, also grundsätzlich so eine transgenerationale Trauma bin ich ja eh, ne, gerade was Schmerzen beim Sex angeht, unterschiedliche Krankheiten, Schmerzen beim Sex ist für mich definitiv, hast du da einen Punkt. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß, dass in diesem Buch, wovon ich eben gesprochen habe, dass da auch etwas mit unterdrückter Kinderwunsch drin steht bei Endometriose. Ich weiß es aber nicht, ich möchte hier nichts Falsches sagen, aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich werde es gerne mal raussuchen und dann hereingeben, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele hier betrifft. Ich würde aber tatsächlich gerne mal drauf eingehen, weil ich finde diese Konstellation von uns beiden hier gerade, also ich wusste das gar nicht, das ist gerade einfach so voll, ist gerade einfach gekommen. Ich finde es aber gerade total schön, weil ich weiß eben, dass ganz, ganz viele, die unter Endometriose leiden und in der Partnerschaft sind, dass da eben die Partnerschaft drunter leidet, dass die Männer nicht wissen, was dürfen sie dann auch da diese, dadurch entsteht Isolierung, kollidiert das in der Beziehung mit, ne, mit Sexualität, was, also es macht ja schon auch echt was auch mit den Männern. Ne? Also es ist so wunderschön, wenn eine Frau, die Endometriose hat, einen Mann hat, der sie nicht irgendwie unter Druck setzt oder irgendwie, ne, dann nochmal irgendwie schlechter behandelt und für sie da ist. Und gleichzeitig ist das aber auch, ja, super belastend für den Mann. Und wenn da nicht drüber gesprochen wird, also was hättest du, oder jetzt aus retrospektiver Perspektive, was glaubst du, hätte besser laufen können, damit diese Beziehung Stand hat? Oder was hättest du ihr geben können, was hättest du dir gewünscht? Außer eine gute Kommunikation, ja. Das hätte ich mir gewünscht, das weiß ich. So, ne? Ich hätte gerne mit meinem Partner mehr darüber gesprochen.
Was? Ich habe gerade Gänsehaut und so ein bisschen wieder so diese Tränen, weil ich gemerkt habe, scheiße, das geht bei mir auch viel tiefer. Weil, um einmal so in meiner Story, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, um dann zum Schluss auf deine Frage zu kommen. Meine Mom hat mir immer erzählt, sie und mein Dad war glaube ich 19, als sie zusammengekommen sind. So, meine Mom war die Liebe seines Lebens, selbst nachdem sie getrennt, selbst vor seinem Tod immer. Und mit 19 ist krass, das war so, ne? Und sie war ein paar Jahre älter. Und sie meinte, hey, selbst nach 8 Jahren hatten die nur die schönste Beziehung, gelacht, Spaß gehabt, Vertrauen aufgebaut, geredet und sogar, dass Menschen, Freunde, Fremde auf sie zugegangen sind und so, hey, wie macht sie das? Warum ist es so, nach 8 Jahren, die meisten Beziehungen sind irgendwann schon ein bisschen, ne? Und meine Mama meinte, hey, wir haben einfach immer kommuniziert, immer geredet. Schön. Und ich werde jetzt nicht ausholen mit meiner Geschichte, aber, ne, aber irgendwann habe ich halt meine Mama gefragt, so, hey, was ist denn passiert, dass das so auseinandergegangen ist? Und ihre Antwort war, er hat aufgehört zu reden. Puh. Und das, was so weh tut und was mich jetzt da richtig traurig fühlen lässt, ist, dass ich das auch so habe und auch in meinen Beziehungen dann immer mich isoliert habe und dann erstmal so keine Entscheidung treffen, nicht drüber nachdenken, nicht fühlen. Ich konnte dir in jeder Beziehung, die ich hatte, seit meinem 14. Lebensjahr sagen, ah, okay, in dem Moment habe ich mich isoliert, da war es nicht sicher, da wollte ich nicht fühlen, da habe ich mich versteckt, da konnte ich keine Entscheidung treffen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass jeder Mann das irgendwo hat mit diesem, okay, Verbindung ist gerade nicht sicher. Oder jeder Mensch, aber ich konnte jetzt eher von Männern reden. Okay, ich entziehe mich jetzt dem Ganzen, ich höre auf zu reden, ich kommuniziere nicht, ich nehme lieber Drogen, zocke, gehe ins Casino oder Videospielothek, gehe saufen, feiern, triff mich mit Freunden, gehe ins Gym, arbeite wie ein Verrückter, irgendwas, um Hauptsache nicht fühlen zu müssen, was da ist, um mich dann in Verbindung verletzlich zu zeigen, weil das ist ja das, was du mir auch mal als Feedback gegeben hast, so hey, das triggert dich an mir, aber das findest du also schön, dieses, dass ich mich so verletzlich zeigen kann, auch über Themen, die ich selbst noch nicht abgeschlossen habe und immer wieder damit auch aufkomme, wo ich vielleicht auch manchmal dann lost oder dumm oder sonst was wirke, aber es hilft mir halt in meinem Prozess. Voll. Und das ist das, was ich immer wieder, was ich mir auch zu deiner Frage gewünscht hätte, ist mich selbst dem öffnen können, was da eigentlich passiert, jemanden haben, mit dem ich drüber reden kann. Ich glaube, ich habe Safe Call mit keinem meiner Freunde darüber gesprochen. Bestimmt nicht, und auch sonst mit niemandem. Ich hatte ja keinen Vater, so ungefähr. Mit meiner Mom, was soll ich mit der darüber reden? Mit meiner Schwester ist auch weird, über Sex zu reden und so. Ne? Weird, also Scham, cringe. mit wem soll ich darüber reden? Ich will ja nicht mal mit mir selber, also lasse ich es einfach.
Ich fühle es so sehr, mir kam gerade einfach die Frage, beziehungsweise gehe ich schon fast davon aus, dass wahrscheinlich auch einfach diese Scham da war, dass man in einer Beziehung ist, aber keinen Sex haben kann. Weil eigentlich hat ja jeder Sex.
Und ich habe ja den Drang und es sollte ja so sein. Genau. Und wir wollen ja normal und anerkannt. Und
genau.
Ja, klar. So, es ist ja, ich bin falsch, weil ich will es und ich krieg's nicht, bin jetzt nicht wert genug oder was mache ich falsch oder scheiße hier und sie denkt, ich bin falsch, weil ich kann sie ihm nicht geben, was ja dieses typische Dynamik mit, ich muss ja geben und ich darf selber keinen Spaß daran haben und jetzt bin ich falsch und zu wenig und ich wollte irgendwann vielleicht nur Kinder und und Scham ist auch irgendwo ein gemischtes Gefühl, aber Scham ist vor allem wie so ein ekliger Schleier, der sich über alle Emotionen und Gefühle drüber legt und dann das alles so im Verborgenen, so wenn so Brain Fog kommt oder so, dann merkst du, da ist Scham, da ist emotionale Unterdrückung. Und was hätte ich mir gewünscht damals? Ihr zuhören können. Ihr wirklich einmal so, hey, magst du mir einfach mal erzählen, wie du dich fühlst, was in dir abgeht und ich halt meine Fresse und höre dir zu, weil das können viel zu wenig Menschen und vor allem Männer, weil wir darauf konditioniert und sozialisiert sind, wir müssen funktionieren und wir müssen eine Lösung finden. So, wenn du zu mir kommst und ich bin gerade in meinem Alltagsbewusstsein oder gerade in irgendeinem Ding und du sagst, boah, ich habe da Schmerzen und das ist hier und ich so, willst du das, soll ich dir da, hier, weißt du, so, ja, eine Lösung finden und du sagst so zu mir, hey, ich wollte gerade einfach ein bisschen Aufmerksamkeit oder mal Mitleid oder Jammern oder Mitgefühl, nee, Mitleid oder eine Umarmung oder was auch immer. Und ich so, okay, ja, scheiße. Also ich glaube, ich hätte sie gern einfach mal gesehen und wäre selbst gerne gesehen worden. Weil, also wie ich am Anfang gesagt habe, wir haben dann mal ein Gespräch gehabt, 2-3 Stunden. Das war das einzige Gespräch, wo ich mich erinnern kann, bei mir in meinem Bett. Wir haben wirklich lange geredet und wie war das und hier und da. Und auf einmal war dann wieder Nähe möglich und die Scham war weg und es war schön und wir hatten dann auch Sex. Und es war so, wow, so konnte es sein.
Boah, richtig schön. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine Herausforderung, ich will gar nicht Problem sagen, zwischen Männern und Frauen. Männer sind einfach lösungsorientiert. Ne? Und also wirklich, und ich liebe das an Männern. Ich liebe das, dass Männer einfach, ey, da ist ein Problem, ich biete dir eine Lösung oder ich denke kurz drüber nach und dann komme ich mit einer Lösung an. und Frauen sind halt einfach so, ey, da ist jetzt gerade das Problem und ich möchte, dass das Problem jetzt gerade gesehen wird. Ich will jetzt gerade gar keine Lösung. Aber auch das ist, finde ich, ein Kommunikationsding, dass eine Frau sagen kann, ey, ich möchte jetzt keine Lösung, ich möchte einfach nur gesehen werden.
Ne?
Also
wichtig.
Ich finde, es ist so wichtig, dass man auch nicht immer wieder die Erwartung hat, mein Gegenüber weiß genau, was ich jetzt gerade will, sondern diese Bedürfnisse einfach mal aussprechen. Klar, hey, ich möchte einfach nur gerade gehört und gesehen werden. Ne? Und
ich habe letztens so ein schönes Reel auf Instagram gesehen, wo es um Beziehungsdynamiken geht und da war die Frau auch, sag ich mal, in einem Triggered State, so in einer Emotion, unausgedrückt und so. Und der Mann hat das gemerkt und normalerweise wäre so dieses, boah, ich Abstand und hier. Und er ist einfach hingegangen und hat so 3 Vorschläge gemacht. So, hey, ich konnte jetzt entweder dir vorschlagen, du erzählst mir davon, ich bin still und höre dir einfach zu. Oder ich konnte aus dem Raum gehen, dir deinen Raum lassen und ich komme in einer halben Stunde, Stunde, 2 Stunden wieder und du hast einfach für dich. Oder ich bin einfach still im Raum neben dir und bin einfach präsent hier, lese ein Buch, mache meine Arbeit oder was auch immer und du kannst Ding. Und das fand ich so schön. Das war so dieses, ja, er nimmt irgendwann Verantwortung und fragt einfach, was brauchst du jetzt gerade, was willst du? Und gibt sogar schon Vorschläge, weil wenn du in so einem Zustand bist, du oft gar keinen Plan hast, was du brauchst.
Ja.
Und dann die Frau sagen kann, ja, ich glaube, ich brauche gerade Zeit für mich, so 1-2 Stunden und dann komme ich auf dich zu. Und das ist so, es ist so simpel, aber nicht einfach. Simpel, aber nicht einfach. Hätte mir das jemand vor 10 Jahren erklärt und gesagt, schau mal, hier hast du 3 Schritte und du machst es, wenn du merkst, dass du oder deine Partnerin so, Alter, du willst deine Beziehung verändern, diese 3 Schritte brauchst du.
Ja. Boah, es ist so, es könnte ja so einfach sein, ne?
Simpel, aber nicht einfach.
Ja, es könnte so simpel sein, aber ja. Boah, ich finde das... Ich habe gerade wirklich auch also immer wenn du auch gerade sprichst oder wenn wir jetzt gerade in dieser Interaktion sind, ich denke gerade so oft, ich habe so richtige Flashbacks zu dieser Beziehung. Weil ich das auch so schaue, okay, wie war das bei mir? Ne? Wie haben wir darüber gesprochen? Haben wir überhaupt richtig gesprochen? Also ich kann von mir definitiv sagen, ich habe ganz falsch kommuniziert. Ich war einfach so krass in dieser Selbstwertwunde und wollte trotzdem stark sein und ne, so dieses.
Was hättest du dir denn damals gewünscht? Das ist die Frage, die mir jetzt schon seit ein paar Minuten rumschwirrt.
Was hätte ich mir gewünscht? Boah, wahrscheinlich echt. Ähnliche Punkte wie du, ne? Dass man einfach mich gesehen fühlen, auch in diesem Schmerz. Also ich weiß, er war da, ich weiß, er war auch wirklich, also ich bin so unfassbar dankbar, dass er damals an meiner Seite war. Und ich bin wirklich für diese Beziehung, er ist mit mir zu Ärzten gefahren. Ich weiß noch, wir sind aus einem Familienurlaub von seiner Familie früher aus Sylt nach Köln gefahren, in der Nacht, mit einem Nachtzug, weil er mit mir in diese Uniklinik gefahren ist. Ne? Und es war tatsächlich in der Uniklinik Köln, weil das die katastrophale Untersuchung. Aber er war immer da und er hat mir wirklich auch, er hat immer gesagt, es ist alles okay. Also bei ihm, ich glaube, bei ihm war es so, er kennt es auch nicht, also so von, er ist nicht damit aufgewachsen, eben Probleme wirklich groß anzusprechen. Das heißt, ist alles okay? Es steht ein riesengroßer Elefant im Porzellanland mittendrin, aber es ist okay.
Da ist ein Bombenloch, ist alles okay?
Es ist okay. Und das ist, ich glaube, ich hätte mir einfach so, ja, wirklich mal so einen Moment gewünscht, wo er mir auch sagt, was gerade in ihm vorgeht. Weil in dem Moment ging es ging schon auch viel um mich, um dieses, hey, ja, Katrin hat diesen Schmerz, Katrin hat diese Krankheit, Katrin hat da. Aber ich hätte so gerne mal gewusst, was in ihm vorgeht. Ich habe mich tatsächlich alleine gefühlt mit dem Ganzen. Nicht, weil ich alleine war, er war neben mir. Aber weil ich nicht wusste, was in ihm vorging. Weil ich nicht wusste, ey, kann ich dir können wir irgendwie zusammenkommen? Kann ich dir irgendwas geben? Kann ich irgendwie, also ich habe mich so disconnected von ihm gefühlt und das hat es dann nicht besser gemacht. Ne? Also gerade bei mir, wo du nie Vaginismus, wenn da diese Disconnection ist und wenn du das Gefühl hast, also ne, in diesem Schmerz auch bist, so hey, du hast Angst vor diesem Schmerz, Angst, dich auch fallen zu lassen, Angst, dass es wiederkommt, aber wenn du auch weißt, also ne, es war ja bei mir auch eine Nervenkrankheit, das ist im Prinzip, wenn du dann nicht mit deinem Partner richtig sprechen kannst und sagen kannst, okay, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Also alleine solche Dinge, es war immer ich, die Dinge ausprobiert hat, weil klar, er hatte immer Angst, dass er mich verletzt. Im Sinne von, es tut mir weh. Ja. Er war ja nie der Grund. Aber in dem Moment kamen immer auch irgendwelche Ideen von mir. Sei es, keine Ahnung, dass wir irgendwie Weed rauchen oder so. Ne? Oder dass ich mich komplett volllaufen lasse mit meinen Medikamenten. Ne? Also halt solche Dinge. Oder einfach, ja, ich glaube, ich hätte mir auch einfach gewünscht, dass wir uns mehr exploren. Also damals war es dann tatsächlich, damals waren wir auch in diesem State von, ne, wie ich am Anfang gesagt habe, so hey, Sex geht darum, einfach zu kommen. Und ich glaube, wir hätten einfach auch so schöne Intimität haben können, wenn wir einfach, ja, wenn ich auch mehr Zugang zu ihm, zu seiner Gefühlswelt gehabt hätte. Wenn ich mich auch wenn ich mich hätte fallen lassen können, ich hatte das Gefühl, ich bin zwar diejenige, die verwundet ist, aber ich bin trotzdem die Starke, weil ich das alles mit mir selbst ausmachen musste, weil ich eben niemanden hatte, mit dem ich drüber, ne, auch mit meinen Freunden oder so, auch meine Mama wusste, dass sie das hatte, ist mit mir auch zu Ärzten gegangen, aber die wusste nicht, was emotional in mir vorging. Und damals diesen physischen Schmerz, diese Ungewissheit, dieses jedes Mal zum Arzt zu gehen, Hoffnung zu haben, immer wieder niedergeschmettert zu werden, Angst zu haben, es ist irgendetwas falsch, mit dieser Angst zu leben, du wirst wahrscheinlich niemals Kinder haben können, du wirst niemals deinem Partner, ob es er jetzt für immer ist oder wen Neues, also wer will mich denn schon, wenn ich nicht mal Sex geben kann? Und diese ganzen Ängste dann aber auch noch selbst halten zu müssen, Das war schon hart und ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir da einen Zugang gehabt hätten, dass ich da mit ihm einfach so drüber reden kann. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt gerade so überlege, ich hatte letzte Woche erst noch ein Gespräch von einer Zuhörerin, die mir eben auch geschrieben hat, dass sie tatsächlich Endometriose hat, eben auch in einer jahrelangen Beziehung auch ist und die eine super schöne Freundschaft haben, aber dieser Elefant steht da aber wird auch totgeschwiegen. Und ich glaube einfach, dass das bei ganz, ganz vielen Paaren so ist. Ja. Also es ist bei ganz, ganz vielen, egal welches Krankheitsbild, egal ob es irgendwas anderes ist, aber es wird einfach totgeschwiegen. Wenn ich jetzt höre, dass es bei dir ähnlich ist, ist mein größter Wunsch vielleicht jetzt auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die das jetzt ja hören, wirklich so sich mal diesen Moment mit seinem Partner zu nehmen und wirklich so Hand aufs Herz, sich Zeit zu nehmen, so einen Raum kreieren und wirklich mal offen zu zeigen, ey, was ist hier gerade eigentlich in mir vor? Oder was geht in mir vor? Weil alle die wirklich irgendwelche Krankheiten haben, ja, die haben auch so eine krasse Stärke. Und das ist so ein Ping-Pong-Spiel zwischen, ich bin ultra verletzlich und ich bin einfach super stark. Und so war es bei mir einfach so dieses Hin und Her. Und ich muss immer stark sein und dann bin ich so kalt und so, ne? Und gleichzeitig bin ich aber auch so verletzlich, da will ich gesehen werden. Und so dieses Dim, 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 Dim. Und bei Männern ist es ja, glaube ich, nicht anders. Also so dieses, hey, die haben dieses Gefühl von, ich muss jetzt der Starke sein, ich muss diesen Raum halten, ich darf jetzt nicht meine Gefühle zeigen.
Es geht nicht um mich.
Genau.
Ja. Ich würde gerne noch was dazu sagen, was du gesagt hast, weil ich das so schön finde, mit ja wirklich mal einchecken mit dem Partner, der Partnerin, dass jeder einmal sich mitteilt und dadurch wieder Verbindung, Intimität und da auch Sexualität gemeinsam entstehen kann, das regelmäßig zu machen. In meiner letzten Beziehung habe ich wirklich versucht oder geschaut, dass wir einmal die Woche Dirty Talk machen. Also Dirty wie dreckig, weil so dieses Scham und dreckig, aber Tea wie Spill the Tea. So habe ich das einfach genannt.
Ah, Dirty.
Dirty Talk. Ah, so wie der eine, so wie der eine Tee von dieser einen, ich weiß nicht, für wen der Tee ist. Es gibt so eine Eisteesorte. Egal. Aber Dirty Talk einfach wöchentlich zu machen, zum Beispiel bei uns war es immer samstags und dann machst du dir einen Kakao und setzt dich hin und machst es dir bequem und dann halt einfach Connection per Eye-Gazing, also sich ein bisschen in die Augen schauen, vielleicht so Hände auf die Knie, vielleicht sogar aufs Herz, gemeinsam atmen. Naja, für viele wird das jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen zu spirituell sein, aber trust me, das ist menschlich, das ist natürlich. Und dann einfach so dieses, hey, wo hast du dich diese Woche nicht gesehen gefühlt? Was steckt nur, welche Emotionen stecken vielleicht nur in dir? Was hättest du dir von mir diese Woche gewünscht? Allgemein davor auch, was fühlst du gerade? Ja, Wut, Traurigkeit, ängstlich, Freude, alles gleichzeitig. Gibt es irgendwas für nächste Woche? Was brauchst du da? Und weißt du, so einfach mal, du kannst da Fragen überlegen, kannst raussuchen, ich kann welche zu. Es ist so einfach, aber es ist so ängstlich, so dass wir auch in meiner letzten Beziehung, wir haben es ein paar Mal gemacht und dann mal wieder nicht. Es ist einfacher, Sex zu haben, wenn es funktioniert. Oder es ist einfacher, essen zu gehen oder beschäftigt im Kopf zu sein, dann, jetzt müssen wir nur kochen und nur Wäsche und was auch immer. Mhm. Aber das ist heute die Arbeit, die du machst, egal ob jetzt Krankheit oder nicht, in jeder Beziehung, um da wirklich auch eine Beziehung zu haben und nicht nur eine WG, eine Freundschaft, eine was auch immer. Das ist ja das, wonach wir auch wieder uns sehnen. Das habe ich gesagt und du, ich will gesehen werden von meinem Partner, meiner Partner. Einfach Verbindung. Und Verbindung ist mehrere Ebenen.
Voll. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, also eine ergänzende Frage zu dem Dirty Talk, um es natürlich auch positiv zu framen. Was habe ich diese Woche gemacht, was dich zum Lächeln gebracht hat? Oder wo du dich geliebt gefühlt hast? Ne?
So dieses, das habe ich jetzt gar nicht gesagt.
Ja, aber dieses voll, aber mir ist es gerade gekommen, weil ich finde das auch, also, weil sonst ist es oftmals auch so schwer, aber ich finde, es ist auch gerade, man kann es ja auch positiv framen, so, hey, was habe ich diese Woche gemacht, wo du dich geliebt gefühlt hast?
Beides. Weil dann,
voll. Und ich finde das so wichtig und da vielleicht aber auch noch, das kam mir gerade, da wirst du wahrscheinlich auch noch mehr zu sagen können, weil es dein Job ist, aber jetzt an alle Girls, Frauen, die das hier hören, ich weiß, dass dadurch relativ schnell dieser Wunsch entsteht, ach Mann, ich würde mir das so wünschen, dass mein Mann das kann, aber der kann sich nicht öffnen oder der kann darüber nicht reden oder nee, weißt du, auch da, ich kann das total fühlen, ein Mann, der nie gelernt hat, über seine Emotionen zu sprechen, wenn dann jetzt die Frau sagt, so, ich habe jetzt in Katrins Podcast gehört, wir sollen hier einfach mal drüber sprechen und dann ist der natürlich komplett überfordert und dann geht es gar nichts mehr und dann denkt sich so, Alter, ich habe noch nie in mich reingecheckt, ich weiß jetzt hier gerade gar nicht, was abgeht. Also da bitte an euch, langsam rangehen und es ist auch okay, wie gesagt, Männer, dieses, ich glaube, ganz wichtig ist einfach diese Toleranz, dieses Grundverständnis, dass Männer, also auch für Frauen haben es oftmals unterdrückt, aber gerade Männer haben nie gelernt, ihre Emotionen zu fühlen. Also wir Frauen haben krasse Generationstrauma, aber auch Männer, dieses,
der
Indianer heulen nicht oder ne.
Ein echter Mann kennt keinen Schmerz.
Richtig, und es sind auch solche Prägungen. Das heißt, da einfach mal sanft sein. Vielleicht hast du noch einfach gerade auch Tipps für die Männer oder für die Frauen, dass sie das ihren Männern sagen können.
Ich habe gerade überlegt, weil das was ist natürlich schon advanced und das hat mich Jahre gekostet. Hättest du mich vor 6, 8 Jahren so auf gar keinen Fall, einfach nur Verteidigung und ich muss jetzt ganz schnell hier weg. Und so wie halt viele Männer in der Gesellschaft sind, so nee, sowas. Mhm. Für die Frauen, ich würde sagen, hey, ich habe da einen Podcast gehört. Wollen wir den mal zusammen anhören? Das wäre eine Option. Oder hey, ich habe da einen Podcast gehört, voll schön, von Katrin mit einem Mann und die haben da was erzählt. Ich würde gerne mal was ausprobieren und meine Intention dahinter ist, dass ich mehr Verbindung, ich will mich noch mehr verbunden zu dir fühlen und noch eine tiefere Bindung aufbauen. Und da sind einfach so ein paar Fragen, können wir das mal ausprobieren? Hm. Bist du da offen dafür? Bist du bereit dafür? Und so langsam rantasten, so ähnlich wie beim Sex, so, ne? Einfach langsam rantasten und auch sagen, was ist meine Intention, was wünsche ich mir davon? Weil das ist erstmal scary. Das ist erstmal, boah, ich soll mich jetzt öffnen, ich habe da selber keinen Plan. Dann verletzlich zeigen vor anderen, gerade vor deinem Partner, ich sage immer, das ist Champions League. So, das ist so, es ist so einfach mit jemandem, einem Coach, einem Guide, einem Facilitator, der dich hält, der dich nicht triggert und sonst was. Aber mit einem Partner in einer romantischen Beziehung ist, genauso wie mit Eltern, ist für mich immer Champions League. Weil das ist super scary. Dich triggert jemand, du sollst dann kommunizieren, fühlen, dich verletzlich zeigen, dann aber wieder stark sein, dann führen, dann geführt werden. What? Das ist so überfordernd und das ist halt ein lebenslanger Prozess und Heilung passiert einfach mal in Beziehungen. Deswegen, liebe Damen, richtig geil. Danke, dass ihr offen dafür seid und dass ihr eure Beziehung und die Männer da voranbringen wollt. Ihr könnt keine Verantwortung für sie übernehmen. Ihr könnt ihnen auch nicht sagen, boah, geh mal dahin und sonst was. Das muss irgendwie aus ihnen raus passieren. Aber ihr könnt die Einladung geben und sagen, hey, ich würde gerne eine tiefere Bindung nur aufbauen oder schau mal, ich habe so das Gefühl, dass dir das gut tun würde oder so. Ich merke so, hey, da ist irgendwas und ich möchte, dass du der beste Mensch, der beste Mann wirst für dich, nicht nur für mich und uns, der du sein kannst, weil ich stelle mir eine Zukunft mit dir vor. Also immer auch den Grund mit die Intention mitgeben, hey, ich stelle mir eine Zukunft mit dir vor, ich will, dass du ein geiles Leben hast, dass du so, deswegen supporte ich dich da und deswegen will ich aber dieses Pushen und hier funktioniert
voll
nicht.
Mir kam jetzt der Gedanke, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine coole Formulierung, weil man kann es eben auch anders, also falsch formulieren, in Anführungsstrichen, dass es halt zu pushy ist. Ja. Aber ich finde halt auch eine geile Intention dabei ist ja, wenn der Elefant ja im Raum steht, ja, also sprich, hey, wir haben eine Beziehung, ich liebe dich, ich kann eine Beziehung mit dir, eine Zukunft mit dir vorstellen, aber
kein Sex, aber.
Nicht, nein, kein Aber,
und.
Richtig. Und ich möchte unser Sexleben, ich möchte mit dir Sex haben können. Also dieses, ich glaube vielleicht auch so diese, ich weiß nicht, ob ein Belohnungsaspekt, Belohnung ist gar nicht, ist gar das falsche Wort dafür, deshalb frage ich dich ja, sondern es ist eher so, wenn jetzt eine Frau zu ihrem Mann geht, in einer Beziehung, ich stelle mir das gerade so vor, die Beziehung schon jahrelang da, keine Sexualität vorhanden, es wird totgeschwiegen, und die Frau, also ne, weil der Mann vielleicht auch Angst hat oder ne, es einfach hinnimmt, whatever, und die Frau sagt jetzt so, hey, ich habe den Podcast gehört und ich wünsche mir so sehr Nähe zu dir. Ich wünsche mir, dass ich mit dir intim werden kann und ich möchte das angehen. Und dafür würde ich total gerne einfach mehr mit dir einchecken und würde einfach gerne wissen, wie sieht es denn in dir aus, weil ich das Gefühl habe, dass mir das auch hilft, mich fallen zu lassen. Ne? Also vielleicht irgendwie in die Richtung.
Du hast es gerade so schön gesagt, ich wünsche mir. Nicht aus, hey, du das, ne, du Ansprache sowieso, aber einfach dieses, schau mal, ich wünsche mir, Sex mit dir zu haben, Nähe, Verbindung, ich wünsche mir ein geiles Leben, eine Zukunft. Genau das einfach so würde ich kommunizieren. Und bitte, bitte, bitte kein Aber.
Yeah.
Weil was ist, wenn ich zu dir sage, ich liebe dich, aber.
Yeah.
Alles, was vor Aber kommt, ist scheiße. Deswegen, ich liebe dich und deswegen wünsche ich mir, dass wir wieder geilen Sex haben oder endlich geilen Sex. Und es gibt natürlich verschiedene Schweregrade der Taubheit, würde ich mal sagen, oder wie weit diese Beziehungen schon sind, weil es gibt ja Beziehungen, gerade wenn die Menschen älter werden, so boah, einfach so, hey, das ist eine Ehe, wie, das ist halt so könnte man nicht vorstellen zu leben. Und je nachdem ist es auch einfach vielleicht nötig oder hilfreich, dass jeder für sich einfach dann sich Hilfe sucht extern. Das heißt, Gesprächstherapie, was wichtig ist, was jeder Mensch tun sollte, was aber auch ihre Limits hat, sei es körperorientierte Therapie, Emotional Release, Coaching, was auch immer, ne? Soul Sex Rising, hier, da, zack, bam. Und für Frauen und für Männer, und ich konnte nur für die Männer sagen, wenn das schon sehr, sehr angsteinflößend sonst was wirklich ist, sucht euch Männer, wo ihr euch öffnen könnt. Männerkreise, Männerretreats, ein Mann-Facilitator, der Ahnung und Erfahrung hat von Emotionen, von wie das ist, von was auch immer dein Thema ist. Wenn dein Thema Pornos ist, geh zu jemandem mit Pornos. Wenn dein Thema kein Hochkriegen, was auch immer, geh zu dem. So. Und jemand, wo du dich sicher fühlst und bei den Frauen genauso. Und dann wieder zusammenkommen oder schon ganz Zeit so, hey, ich möchte das gern, okay, wie kann ich das mit mir machen und wie kann ich das gemeinsam machen? Hm. Und ich wünsche mir das. Das finde ich so eine schöne Formulierung.
Ja.
Nicht, boah, ich möchte und das muss jetzt und das hier, sondern ich wünsche mir geilen Sex mit dir. Wie können wir das hinkriegen? Und zwar, wie ist dieses, wir sind ein Team, wie können wir das jetzt gemeinsam machen? Nicht du bist schuld oder du bist falsch, was ja Scham sagt, du bist falsch oder ich bin falsch, ich muss mich verändern. Nee, es ist, okay, da ist was, da ist ein Thema, eine Herausforderung, ein Problem. Wie können wir das jetzt gemeinsam angehen? Ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam lösen können, dass wir das haben, dass wir da haben. Wie machen wir das gemeinsam? Mhm. Weil oft so dieses, nee, ich muss mich ja verändern oder du. Und wenn du das bei dir merkst, dann weißt du, da ist Scham und dann kannst du sagen, okay, kann ich jetzt erstens diese Scham fühlen und wie kann ich jetzt in Verbindung gehen? Und das finde ich so schön. Mhm. Weil wir sind ein Team. Schön. Weil ich sage immer, ich will einen Teampartner haben. Weil wenn ich in einem Team mit jemandem bin, weiß ich, der will das Beste für mich, auch wenn es konfrontativ und ehrlich und transparent ist. Hm. Und das ist was anderes, wenn dir jemand sagt, der in deinem Team ist, hey, schau mal, du machst das und das und spiegel dich. Oder wenn jemand nicht in deinem Team ist und dir das spiegelt. Und du kannst mit jemandem in Beziehung sein und trust me, been there, done that. Und der ist überhaupt nicht, der ist überhaupt nicht in deinem Team. Oder du kannst mit jemandem nicht in einer Beziehung sein und der Mensch ist in deinem Team. Wir beide sind gerade in einem Team. So das ganze Haus, wir sind in einem Team. Das ganze Dorf, die Insel, wir sind irgendwo in einem Team, weißt du?
Boah, mega schön. Boah, das wiegt tatsächlich gerade alles noch sehr nach und ich finde das, also ich finde das allein jetzt auch, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir in dieser Podcast-Folge uns im Prinzip gerade wirklich so gegenüber sitzen und eigentlich uns gerade das zeigen und da vielleicht sogar auch retrospektiv sogar Heilung reinbringen kann. Also zumindest habe ich wirklich gerade das Gefühl, so, das hat mir gerade irgendwie auch richtig viel gegeben, weil ich da ganz oft auch drüber nachgedacht habe, ich hätte so gerne mit meinem damaligen Ex-Partner irgendwie gesprochen.
Ich werde mir den auf jeden Fall nochmal reinhören und ein bisschen heulen dazu.
No! du hast da schon echt, eine richtig, richtig schöne Perspektive auf die Dinge und du bist da schon echt, echt top. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist echt schon echt mega cool. Wir könnten hier tatsächlich noch Stunden weiterreden, werden wir wahrscheinlich gleich eh. Aber ich habe tatsächlich gerade noch mal in meinem Kopf, du kennst ja meinen Kopf, der ist ja immer so brrrr.
Same.
Und ich finde jetzt das Thema, finde ich, ist jetzt, das darf für mich nachwirken. Ich glaube, jeder, der das hier anhört, ne, vielleicht hast du dir sogar Notizen gemacht. Ich glaube, das wirkt tatsächlich hier auch nochmal nach. Vielleicht hörst du dir diese Folge nochmal an. In meinem Kopf schwirrt die ganze Zeit noch eine Frage. Die ist aber jetzt wieder zu dem Anfangsthema. Also wir haben jetzt mit einem Thema angefangen. Ja. Deine Pornosucht.
Yes.
Sind rüber über Endometriose, Partnerschaften, Schmerzen beim Sex, geile Heilung in Beziehungen, ja, so heilende Gespräche, was ich lieb's, ja. Und jetzt kommt aber eine Frage, die ich wirklich, ich bin gespannt. Und zwar, ich bin ja der Meinung, dass die Pornoindustrie unser Bild und unser wirklich so auch die Erwartung an Sex extremst prägen. Und auch vor allem, wenn Jungs sich das anschauen, die haben ein ganz falsches Bild davon. Es geht überhaupt gar nicht um Bedürfniserfüllung oder sonstiges, sondern es geht einfach nur um einen schnellen Schuss. Es geht auch nicht darum, wie packe ich eine Frau an. Es entsteht extremst viel Druck, es entsteht extremst viel Erwartung, die nachher enttäuscht werden. Gerade eben auch in jungen Jahren, ne? Je nachdem, wenn man 14, 15, 16 erstes Mal hat, bei den Jungs entstehen Erwartungen, oh, geil, ich bang die einfach weg. Bei den Mädels entsteht eben, es gibt schon auch einige Mädels, ich habe auch damals ein, zwei Pornos geschaut, jetzt nicht viele, aber auch bei Mädels entsteht natürlich so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann hört man irgendwie, oh, das tut ja vielleicht weh. Und dann hat man vielleicht auch so Erwartungen an diese, wenn eine Frau jetzt oder ein junges Mädchen so ein Porno schaut, die hat ja gefühlt auch Angst davor. Also ich bin schon fast der Meinung, dass die Pornoindustrie sogar ihren Teil dazu beiträgt, dass junge Mädels Krankheiten wie Vaginismus und andere Dinge entstehen.
Auf jeden Fall.
Wie hat sich bei dir dein Pornoschauen auf dein erstes Mal ausgeübt?
Oh. Boah. ich kann mich nur gut dran erinnern. Es war schön mit meiner ersten Freundin, auch wenn sie das gefühlt mehr wollte als ich. Ich war da unsicherer so. Sie hat das eher forciert. Aber es war schön. Und ich glaube, es hat sie darauf ausgewirkt, weil ich dachte, wir müssen jetzt alle Stellungen durchmachen. Und wir haben auch, also ich glaube, wir haben mindestens 3-4 Stellungen oder so und auch tatsächlich eine ziemlich lange Zeit, aber irgendwie, weißt du, so, ja, jetzt 5 Minuten hier, zack, und so, wo ist überhaupt, weißt du, so, natürlich, also, wo kommst du überhaupt rein und wo ist das, und dann musst du hier und so, und sehr performance-lastig, sehr im Kopf, und dann, ja, jetzt müssen wir nochmal hier von hinten, und jetzt musst du, und vielleicht muss es sogar sehr rough sein und so, muss man, weißt du, so, weil so ist ja das, und im Endeffekt sind Pornos die Sex-Education, die wir haben, weil in der Schule, die Sexualkunde ist halt Arsch, so. Und das meine Magazine, Pornos und was auch immer, das war meine Sex-Education. Wie sollst du denn auch anders erwarten, als denken, boah, ich muss jetzt übelst trainiert sein, ich muss einen dicken Schlong haben, die Frau muss am liebsten nur gemachte Boobies haben und Arsch und dann müssen wir so, das verändert ja nicht nur Sexualität, sondern wie attraktiv wir auch uns selbst finden, andere wieder. Ich habe bei mir, nachdem ich mit dem Gym angefangen habe, gemerkt, so, boah, ich finde nur Pornos attraktiv, wo die Männer auch trainiert sind und so. Also solche Sachen und dann, es verändert so viel. Deswegen, ich würde sagen, mein erstes Mal und meine ganze Sexualität hätte uns beeinflusst, dass es einfach nur Performance ist, dass ich keinen Spaß drin habe und dass ich möglichst hart, möglichst krass, möglichst lange, möglichst viel, so, ich wusste gar nicht, was ich selbst will.
Spannend.
Das geht wahrscheinlich 80-90% so, Männer und Frauen.
Voll.
Und ich fange jetzt nicht mit Male Gaze und das ist ja alles die klassischen Porno, Firmen mit aus von Männern geleitet und dass es alles auch für Männer ausgelegt ist und POV und dass es gar nicht um Female Pleasure geht und so ist oder ja, fang jetzt gar nicht an.
Danke, danke, dass du es teilst. Bestätigt tatsächlich einfach nur so mein Bild davon auch und ich glaube, das Erschreckende ist einfach, dass die wenigen, und das ist wirklich, das tut mir im Herzen so weh, weil ich ja weiß, und du ja auch, wie Sex sein kann, wenn man Intimität lebt, wenn man sich aufeinander einlässt, wenn man sich selbst kennenlernt, wenn man sich selbst erkundet, wenn man weiß, ey, was mag ich denn eigentlich? Und wenn es nicht geprägt ist von Dingen, wo du denkst, das muss so sein. Und mir tut es in der Seele weh, wenn ich daran denke, wie viele Menschen, Paare heute noch jahrelang Sex haben, der so leer ist, der so auf Performance aus ist, der so
Schneller Kick. Ja, das tut echt ein bisschen weh, wenn ich mir denke, viele Menschen werden vielleicht sogar ihr Leben lang das nicht erfahren und irgendwann wird das dann gar nicht mehr so sein und das ist und es gibt halt so viel zu erforschen, es gibt nicht umsonst dieses ganze Kinky, es ist so ein breites Spektrum und du kannst ja so viel Spaß haben, ich liebe das, wenn du dabei lachen kannst, dann hast du wieder Deep Talk dazwischen, dann hast du auf einmal so Playfight, wo du so wilde und dann ist es wieder sehr intim, sehr langsam, sehr sinnlich, dann ist es vielleicht wieder rough, alles mit Consent.
Kleiner Disclaimer.
So, alles mit Consent. Aber das ist das Spielerische, sich selbst dabei exploren und das ist alles. Das Feedback, was ich von meinen Partnern aus den Jahren danach, so seit 4-5 Jahren immer bekommen habe, die haben immer gesagt so, hey, mit dir war immer alles erlaubt und möglich und frei und wenn mal irgendwas nicht so geklappt hat oder so, dann warst du immer so, hey, ist nicht so ein Ding, ob bei dir oder bei mir und das ist so dieses, auf einmal ist es ein Spiel und es ist schön und klar werden da nur Bindungsdynamiken getriggert und hier und Mutterwunde und Vaterwunde und zack, rein da, aber es ist trotzdem, es ist eine Art von Verbindung, die ich so noch nicht erfahren habe.
Darum geht es ja eigentlich, oder? Also es geht ja darum, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir... Ich habe auch mal das Gefühl, so gerade in Beziehung, also es ist meine Realität, dass gerade so beim Sex in Beziehung, wenn da Liebe da ist, dass es so um Verschmelzung geht.
Und, was ich auch einbringen will, weil wir hier sehr viel über Beziehungen und sonst was, du kannst solche Conscious Connections auch in nicht, sagen wir jetzt nicht monogamen Beziehungen, in nicht langfristigen Beziehungen, vielleicht sogar, würde ich einfach mal behaupten, in einem One-Night-Stand haben. Dass du solche eine tiefen Conscious Connections hast. Und gleichzeitig kannst du in all diesen Beziehungen auch das komplette Gegenteil haben.
Voll.
Jeder kennt diese, ja, besoffen hier, was auch immer, oder langfristige Beziehungen, ja, ist halt so, dass man nicht mehr so viel und die Polarität und Anziehung nicht mehr so da ist. Aber ich sage, der Frame ist egal, ihr seid zwei Menschen und ihr könnt eine schöne Verbindung haben und die kann einfach so sein, die kann körperlich sein, mit Kuscheln, mit Küssen, die kann sexuell sein, die kann sinnlich sein, die kann tantrisch sein, also es ist scheißegal so. Und das ist eigentlich das Schöne, das ist die Magie am Menschsein, dass wir, sobald wir in Verbindung gehen, dann diese Heilung passiert und diese schöne Erfahrung. Und ich habe so viel auch außerhalb von jetzt mega langfristigen oder krass geframten, committeden Relationships, so, weil da, wenn ich nach dem gehen würde und der Erwartung, dann wären meine ganzen Beziehungen richtig scheiße, weil ich nie krass gute Beziehungen hatte im klassischen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne und sonst was. Aber ich habe immer so viel dann gelernt im Nachhinein, wenn dann diese Schmerz und diese Leid und ich bin das Opfer und ich arme und so weg war, dann konnte ich so, boah, ich konnte so richtig genießen, so richtig bewusst. Und wenn ich das, jetzt kann ich da auch bewusst reingehen und so, was sind meine Bedürfnisse, Erwartungen, was bedeutet das für mich hier und da. Oh, da könnte man noch einen zweiten Podcast drüber machen.
Das ist ja vielleicht sogar fast das richtige Stichwort hier.
Cliffhanger.
Kleiner Cliffhanger. Ihr dürft super gerne auch Fragen stellen. Also schreibt super gerne mal in die Kommentare, vielleicht auch Fragen. Ihr habt jetzt mitbekommen, Franz ist da super offen. Und ich liebe gerade schon unser Gespräch. Ich finde das gerade so heilsam und so schön. Also, falls ihr irgendwelche Fragen an Franz habt, einfach in die Kommentare. Dann werden wir einfach nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen.
Über wie kann man so eine Connection dann schnell aufbauen innerhalb von einem Gespräch oder einer Stunde?
Ziemlich nice. Das sind sehr gute Dinge. Also da, das wäre doch direkt schon wieder hier Potential. Ich lieb's. Aber, also, ich würde sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende, weil ich finde, wie gesagt, wir könnten jetzt hier stundenlang weiterreden. Und ich finde das aber jetzt, diese Folge ist einfach schon so, hat so einen geilen Mehrwert. Also ich bin dir gerade auch richtig, richtig dankbar, dass wir hier an deinem Abreisetag, oder nicht Abreise, an deinem letzten Tag sitzen und diese Folge hier aufnehmen. Bereue es tatsächlich schon fast so, dass wir es einfach nicht gebacken gekriegen haben. Vorher schon, da hätten wir bestimmt schon mehrere gemacht. Aber hätte Fahrradkette. Franz. Wie findet man dich?
Ganz einfach auf Instagram, franz.unverschämt mit AE. Und da habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr auch mehr nochmal rauszugehen, mehr zu teilen. Und da findest du mich am einfachsten.
Mega cool. Sehr, sehr cool. Ich mache das jetzt hier mal ganz kurz ab, weil es wäre keine Podcast-Folge mit dir, wenn es jetzt nicht noch eine kleine Also, das muss ich dazu sagen, Franz ist wirklich so jemand, ich werde hier morgens wach, ich stehe in der Küche und das Erste ist, wenn ich Franz sehe, einfach erstmal eine schöne
Morgen.
Guten Morgen,
Sonnenschein.
Das kann echt so heilsam.
Das ist auch was Schönes, einfach egal ob mit Partner, Familie, Freunden, einfach so dieses sich freuen, wenn du jemanden siehst und einfach mal so eine längere Umarmung, so 20, 30 Sekunden. Ich meine, es gibt Studien dazu, dass wir Umarmungen brauchen, ganz viele Hormone, alles ausgeschüttet, Lebensqualität dadurch steigt und so weiter. Aber es ist so heilsam, so eine lange Umarmung und schau mal, wie angenehm oder unangenehm es ist mit deinem Partner oder mit jemand Fremden und ob du dich freuen kannst, wie so, ich nenne es immer den Hundeeffekt oder den Papi-Effekt. So. Die freuen sich immer. Warum lieben wir Hunde so? Ja, weil die sich freuen, dich zu sehen. Und
ja. Da wedet der kleine Schwanz. Ja.
Genau das.
Ja, mega. Ach Franz, ich bin ganz, ganz happy. Ich liebe die Folge und ich würde sagen, schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank auch von mir.
Danke. Und ich freue mich, mit dir dieses Jahr noch
vielleicht das eine oder andere zu gucken. Also, bis dann!